Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
Und ich bin der Jo.
Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und ich bekomme gerade rein, Plumber Alert, es sind die Super Mario Brothers. Ja, wir reden heute über die Super Mario Brothers, aber nicht, wie man vielleicht denken könnte, über die wunderbaren Computerspiele und Konsolenspiele, die uns seit mehr als 30 Jahren das Leben verschönern, sondern über den Film von 1993, wo wir darüber reden können, ob der unser Leben verschönert.
Ja.
Ja, es gibt tatsächlich eine einzige Realverfilmung der Super Mario Brothers. Und das war tatsächlich auch die allererste Videospielverfilmung. Also eine real abendfüllende Filmverfilmung, die auf einem Videospiel basiert. Es gab natürlich davor schon sowas wie Tron und Wizard und Wargame, wo es um Computerspiele ging, aber noch nie hat jemand gesagt, okay, von dem Videospiel mache ich jetzt einen Film.
Also so wie Literaturverfilmung quasi nur.
Richtig, genau, Adaption sozusagen. Adaption, genau. Ja. Es gab auch schon einen Animationsfilm, aber ich glaube, der war nur in Japan draußen, also zu den Mario Brothers.
Ich glaube, es hat auch so eine schräge Serie gegeben irgendwann.
Aber genau. Ja, ich glaube, die war auch davor. Das gab es schon, sehr wohl, aber noch nicht jemand, der gesagt hat, okay, wir machen jetzt einen Kinofilm mit echten Schauspielern und der Stoff, den wir uns dafür aussuchen, ist ein Computerspiel oder damals Computerspiel, Konsolenspiel halt. Ob das so eine gute Idee war, Jo? Vielleicht erkläre ich noch kurz, warum. Ja, genau. Okay, cool. Warum wir überhaupt den Film schauen wollten oder ich dich dazu gezwungen habe. Am 10. März, beziehungsweise wenn man es im amerikanischen System schreibt, dann Mar für March, Mar 1-0. Ah. Mario ist der Mario Day. Ich kannte den ehrlicherweise gar nicht. Ich bin da irgendwie über Twitter drüber gestolpert und mir gedacht, Mario Day, okay, interessant. Ah. So ein bisschen wie Pi Day, der ja dann auch am 4.3. war, also am 3.4. für uns, aber nein, 4.3. aber in USA ist halt der Dreier zuerst, aber wurscht. Anderes Thema? Genau. Mario Day, und dann habe ich gedacht, okay, Mario, wenn es schon Mario Day gibt, dann müssen wir eigentlich den zelebrieren in irgendeiner Form und habe mal dich gefragt, ob du offen wärst, den Film zu sehen, weil ich bemerkt habe, dass der tatsächlich auf Netflix
und auf Amazon zu sehen sogar.
Ist. Echt auf beiden Plattformen.
Ja.
Okay, also die Rechte dafür müssen sehr billig sein. Und genau, du hast ihn zum ersten Mal gesehen, sagst du?
Ja, hast du ihn vorher schon mal gesehen?
Ich habe den tatsächlich als Kind gesehen, ja. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, wie alt ich genau war. Wahrscheinlich so irgendwo um die 8 Jahre, würde ich vermuten. Also ich glaube, ich weiß nicht ganz sicher, ob ich die N64 zu dem Zeitpunkt schon hatte. Die kam, glaube ich, wann war die? 95, 96 oder so in dem Dreh. Das heißt, es wird wahrscheinlich kurz davor gewesen sein und damit, ich würde sagen, 7, 8 Jahre wäre ich gewesen sein. Und eins der wenigen Dinge, die bei mir hängen geblieben sind, ist die Schuhmarke von dem Bob Omb Teil, das der Reeboks angehabt hat. Das war eins der wenigen Dinge.
Eine Paralleldimension. Und ich frage mich da wirklich, war das Product Placement oder war das einfach ein sehr dämlicher Schmäh?
Ich glaube, dämlichen Schmäh machen und haben geschaut, wer öffnet dafür, seine Marke dafür herzugeben oder so. Ja.
Nämlich auf eine Bombe. Ich meine, es ist natürlich, wenn wir das jetzt ein bisschen vorweggreifen, sie geht mit den Schuhen die Wand rauf und kopfüber, also das ist natürlich sehr positiv, aber das ist ein bisschen so, als würde ich einen Film drehen über, keine Ahnung, einen Krieg in Afghanistan und dann ziehe ich irgendeinem Terroristen irgendwie Reebok-Schuhe an.
Na, ich würde schon sagen, dass die Bob-Arm zumindest zu den Helden hilft, ja.
Achso, okay.
Das war ja, aber gut, bevor wir zu sehr in die Handlung eintauchen, ich meine, ja, wir werden durch die Handlung spoilen, aber die Handlung ist tatsächlich, und das ist eins der wenigen Dinge, die es mit dem Mario Brothers...
Sie ist, das ist schon mal was.
Die Handlung
hat eine Handlung.
Ja,
und zwar genau. Mehr als das Spiel eigentlich.
Ich würde sagen, ziemlich gleich.
ich habe dann gewikipediert das Spiel nochmal, also weil ich mir nicht mehr ganz sicher war, welche Figuren jetzt in Super Mario Bros. Vorkommen.
Mhm.
Und der erste Absatz von der Beschreibung ist einfach wirklich die Beschreibung vom Film. Nur halt, dass die Szenerie ganz anders ist, aber die Figuren so passen halbwegs. Also wenn es damals schon Wikipedia gegeben hätte, hätte ich gesagt, die haben sich den Artikel durchgelesen und einfach vom Film zum ersten Absatz dreht.
Genau, also der böse... Okay, es ist nicht der Bowser, Aus irgendeinem Grund heißt er nicht Bowser der Bösewicht, sondern King Cooper.
Er heißt schon beim Spul auch Cooper.
Nein, er ist der König der Coopers, aber er heißt Bowser.
Laut Wikipedia ist in Super Mario Bros. Der Echt? Cooper der die Prinzessin entführt, die Toadstool.
Ne, ich glaube, er ist ein Cooper oder so. Aber wurscht. Von mir aus, dann haben sie den Namen übernommen. Ich glaube, dass der Bowser immer schon Bowser hieß. Jedenfalls, die Prinzessin wird entführt und der Mario, beziehungsweise in diesem Fall der Luigi, ist der, der sich in die Prinzessin verliebt hat. Sie müssen sie wieder befreien. Soweit genau ist das genau die Spiele. Warum sie jetzt die Daisy genannt haben, die eigentlich in Super Mario Land vorkommt, ja, die gibt's schon, aber die bekannteste Prinzessin ist die Toadstool, beziehungsweise Peach, je nachdem. Ich glaube, am Anfang hieß sie in den USA Toadstool und nur in Japan Peach oder irgendwie so und später whatever.
Ich glaube, es liegt halt daran, dass die Toadstool das Love Interest von Mario ist und der Luigi halt der sexy Reißer im Film ist. Und
das könnte gut sein, ja genau. Kommen wir vielleicht noch kurz zur Besetzung, weil die ist tatsächlich, finde ich, ziemlich cool eigentlich. Also der Bob Hoskins spielt den Mario, den man sonst hauptsächlich von Who Framed Roger Rabbit kennt, glaube ich. John Leguizamo spielt seinen Bruder, den Luigi. Auch ganz lässiger Dude, finde ich. Und den bösen King Cooper, a.k.a. nicht Bowser, spielt tatsächlich der Dennis Hopper, der, glaube ich, legendär ist als Bösewicht-Darsteller, oder? Von, wo kennt man ihn? Speed und
Blue Velvet.
Okay, ja, genau. Also durchaus ein Mann mit Bad Guy History sozusagen, der sich hier für diesen Film hergab. Und Samantha Mathis, um das noch zu ergänzen, spielt Daisy. In anderen Rollen kennt man dann vielleicht noch den Fisher Stevens und die Fiona Shaw, die ich hauptsächlich von Harry Potter noch kenne.
Ich finde die Samantha Mathis.
Mathis.
Sie erinnert mich total an Elizabeth Banks. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, die kommt mir so bekannt vor. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Elizabeth Banks.
Aha. Ja, mein Verlobter hat gefragt, ob das die Juliette Lewis ist. Also wenn man die beiden mischt, vielleicht. Ja. Genau, also der Cast kann sich, glaube ich, sehen lassen. Der war wohl auch nicht so einfach zusammenzutrommeln. Also es war mal Danny DeVito im Gespräch, der hat abgelehnt. Und Tom Hanks, aber der wollte dann zu viel Geld. Und der war in dem Moment auch gerade irgendwie so nicht gerade karrieremäßig oben auf. Deswegen haben sie ihm das Geld nicht geben wollen und so.
Und bitte, Dennis Hopper und Bob Hoskins haben beide gesagt, das war der größte Fehler ihrer Karriere.
genau, unabhängig voneinander sozusagen. Also, genau. Also rückblickend kann man sagen, dass der Film ein ziemlicher, einerseits Kastenflop war und auch von den Kritikern nicht sehr gut ankam. Er hatte auch ein bisschen eine problematische Entstehungsgeschichte oder so. Ja, also es fang eigentlich ganz interessant an, dass hier ein Produzententuo am Start war, die vorher mit einem Film über einen Genozid in Kambodscha, glaube ich, für Aufmerksamkeit gesorgt haben und ich glaube sogar Oscars bekommen haben und so. Die haben sich diesen Stoffes angenommen und dann tatsächlich Nintendo dazu gebracht, dass sie sich dafür hergeben. Und Nintendo hat sich offensichtlich nicht sehr stark eingemischt in den Film oder zumindest, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass Nintendo diesen Film so nicht gemacht hätte, aber in irgendeiner Form wohl ihr Okay dafür abgegeben haben, dass das so ein bisschen dreckigerer, bisschen erwachsenere Umsetzung des Stoffes ist und nicht eben die bunte Welt, wie man sie sonst so kennt von, ich meine, damals, muss man schon ehrlich sagen, war die Grafik noch nicht so wahnsinnig toll, aber zumindest die Boxart ließ sehr viel und die Heftchen, die dabei gelegen sind und so, die haben eher auf ein bunteres Farbschema hoffen lassen, beziehungsweise, vielleicht ordnen wir es ganz kurz noch ein, wie gesagt, der Film ist 93 rausgekommen, sie dürften so 3 Jahre gedreht haben, das wäre dann 1990 so circa der Drehstart, sie haben dann auch während dem Dreh, glaube ich, noch so viel rumgedoktert am Skript und an allem, was auch dazu beigetragen hat, dass anscheinend das Dreherlebnis ein sehr ungutes war, weil halt permanent neue Drehbücher ausgegeben wurden und die Schauspieler dann eher angefangen haben, okay, sie kommen einfach zum Set und spielen halt, was ihnen gesagt wird und bereiten sich gar nicht groß vor und so weiter.
Und trotzdem möchte ich festhalten, dass der Film ein Drehbuch hat. Und
ja, auch das Drehbuch ging durch viele Hände, bis es dann letzten Endes gecredited wird, Parker Bennett, Terry Runte und die haben alle keine Wikipedia, zumindest keine deutsche. Und dem Ed Solomon. Und der Ed Solomon kennt man vielleicht noch von Bill & Ted's Filmen. Hat er davor gemacht.
Ja, das ist halt, glaube ich, das kommt oft bei Drehbüchern vor, dass einfach zu viele Köche den Brei versalzen.
Genau, also es es ging dann auch hin und her, mal hat die Idee dem nicht gefallen, mal wurden die abgesägt, wie auch immer, ja. Aber es hilft sich ja nicht, und vor allem, wenn dann zum Schluss wieder die ursprünglichen Drehbuchautoren reingeholt werden, um nochmal drüber zu doktern und so weiter, das, ja.
Ja, aber jetzt so, weil gerade der Snyder Cut so abgefeiert wird, könnte man ja eigentlich so einen Super Mario Bros. Nochmal einen Director's Cut rausbringen oder so.
Weiß nicht, ob das möglich ist, ob da mehr gutes Material existiert als das, was sie tatsächlich gedreht haben. Die Regisseurinnen, müssen wir vielleicht auch noch sagen, ist ein ich weiß nicht, ob es Ehepaar ist, aber zwei...
Ja, damals waren sie verheiratet.
Okay, damals waren sie verheiratet. Rocky Morton und Annabelle Jenkel, die hatten davor auch mit einem Neo-Noir-Film irgendwie, DOA heißt das, sind zwei Briten, beziehungsweise sie ist eine Britin, haben die DOA gemacht, einen Neo-Noir-Film mit Dennis Quaid unter anderem, und davor hatten sie so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil sie so einen, ich weiß nicht, dystopisch und irgendwie mit CG-ähnlichen, zumindest vom Vibe her war der sehr futuristisch, irgendwie Headspace oder so hieß der, so eine britische Serie, die sie gemacht haben, mit der haben sie wohl ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber nicht, echt? Wo man sagt, okay, die hole ich mir jetzt für meinen Familienfilm irgendwie rein, ja, also irrsinnig, eigentlich interessante Entscheidungen, die da schon getroffen wurden, wer diesen Film umsetzen soll. Ja, nicht das, was man heute machen würde, wenn man sich eine Videospielverfilmung, wenn man eine Videospielverfilmung machen will, die sicher vom Hauptzielpublikum viele Kinder enthält. Ja.
Das ist sowieso ein Punkt, über den ich sehr gerne noch mit dir sprechen würde später dann. Und zwar, wer würde heute in dem Film, also wer würde den heute umsetzen und wer wird mitspielen?
Ja, ich habe gesehen, es ist tatsächlich, aber wie, ob das jetzt stimmt, kann ich da nicht sagen, aber es ist tatsächlich eine neue Umsetzung geplant. Kam vor 3-4 Jahren die News raus, dass die Illumination, die ja die Minions-Filme beziehungsweise Despicable Me, ich einfach unverbesserlich gemacht haben, dass die wohl an einer neuen Animationsumsetzung arbeiten. Also nicht Realfilm, sondern Animationsumsetzung. Geplant für 2022, aber nachdem es im Moment noch überhaupt keine Details gibt, bezweifle ich, dass das bald kommt, wenn es überhaupt kommt. Ja, Musik von Alan Silvestri.
Und okay. Die ist ziemlich nice.
Also ziemlich cool eigentlich. Und auch voll interessant finde ich, Production Design von David Snyder, der auch bei Blade Runner mitgemacht hat. Und ich glaube, da erkennt man tatsächlich auch am Look und Feel bisschen diese Dystopie, ein bisschen dieser Cyberpunk, wenn man es so nennen will.
Ja, es hat irgendwie schon, es geht schon so ein bisschen in die Richtung, und also mich hat es halt, also ich habe es nicht an Blade Runner gedacht, aber mich hat es irgendwie schon ziemlich an Johnny Mnemonic und Mad Max natürlich.
Genau, oder den Burton, war es der Burton Batman?
Die Burton, ja. Generell eigentlich alle 90er Batmans. Ja. Und ich finde das super charmant. Also ich wollte dir eigentlich große Vorwürfe machen, warum du den Film da rausgeholt hast.
Völlig zu Recht, ich hätte das verstanden.
Aber ich muss sagen, I'm not even mad, it's amazing.
Okay.
Ich bin wirklich auf der Couch gesessen und habe immer wieder einfach gedacht, what the fuck geht da gerade ab, was passiert? Und also es ist, ich finde, der Film ist einfach jenseits von Gut und Böse. Also der entzieht sich jeder Kritik, weil er einfach auf seinem eigenen Level so dahin dümpelt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was wäre, wenn der Film nicht Super Mario Bros. Heißen würde, sondern, keine Ahnung, Johnny and Mo in Parallel Universe oder so. Aha. Also so ein bisschen Bill und Ted mäßig. Aha. Dann würde der, glaube ich, unglaublich kultig sein. Also wenn der nicht an die Lizenz gebunden wäre und einfach nicht als schlechte Videospielverfilmung gelten würde, sondern einfach als crazy 90s-Shit, dann wird der, glaube ich, voll abgekultet werden.
Interessanter Punkt. Oder er wäre komplett in der Versenkung versunken. Das könnte natürlich auch sein, weil selbst mit dem großen Namen, also der Film hat 48 Millionen gekostet zum Drehen, für 90er Jahre Geld, glaube ich, nicht gerade wenig. Mhm. Auch heute wäre das noch ein mittelgroßer Film, ja. Und hat aber Box Office, glaube ich, 10 oder 12 Millionen oder so gemacht. Obwohl damals Super Mario der heiße Scheiß war, ja. Da hat sich eigentlich jeder gedacht, das könnte was werden, ja, weil Dinosaurier-Craze war in den 90ern, ja. Der ist ein paar Wochen vor Jurassic Park rauskommen. Damals gab es 100.000 Dinosaurier-IPs.
Jurassic Park ist 95, oder?
Nö, ist auch 93.
93,
okay. ich schaue es dann nochmal nebenbei nach, aber ich glaube, das war im selben Jahr, beziehungsweise ein bisschen später dann. Aber gab auch halt die Dinos und weiß nicht was alles. Also 90er Jahre waren jetzt, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war als kleines Kind totaler Dinosaurier-Fan. Ne?
Ja, ich habe aber, ich habe nie drüber nachgedacht. Ich habe das einfach an meine Kindheit gekoppelt. Ich habe einfach gedacht, als Junge wahrscheinlich, also ob das gut oder schlecht ist, als Junge jedenfalls, habe ich halt mit Dinos gespielt. Mhm. Und ich habe das nicht an die 90er geknüpft. Aber es kann natürlich sein, dass Kinder in den 80ern nicht mit Dinos, sondern mit, weiß ich nicht, was gespielt haben.
Ich meine, ich glaube auch heute sind Kinder noch große Dinosaurier-Fans, aber damals war halt auch in den, heute findest du keinen Dinosaurier-Film, naja, damals gab es einige davon oder Serien oder was auch immer.
Ich finde es schön, wie du jetzt einfach die neuen Jurassic Park-Filme negiert hast.
Gut, aber die sind nicht, dass jemand gesagt hat, weißt du, was eigentlich geil wäre und was noch nie jemand gemacht hat? Ein Film über Dinosaurier. Es gibt da eine erfolgreiche Dinosaurier-Franchise, wir sollten mal wieder Geld damit machen.
Ja, voll.
Aber du hast recht, ich habe die tatsächlich negiert. Für mich sind die, also ich bin nicht der absolute Fan davon.
Also ich habe es öfter schon gesagt, aber der Reboot quasi, also die erste Neuauflage, ja, ist mein absoluter Lieblingsfilm, wo wir in High Heels von einem T-Rex wegrennt.
Weil sonst niemand doof genug ist, das zu tun.
Ja, weil es, glaube ich, auch sonst in keinem Film vorkommt, aber ja.
Und jetzt hat der Super Mario Brothers Film sich halt gedacht, okay, und ich glaube, jetzt können wir mal ein bisschen über die Handlung reden. Und ja, wir werden sie spoilern, aber es schadet nicht. Keine Angst. Also, wer irgendwie vorhat, den Film zu schauen, die Handlung wird euch, ja, ist das geringste Problem daran, sage ich jetzt mal. Und auch wenn ihr die Handlung kennt, glaube ich, wird das dem Seherlebnis weder positiv noch negativ beitragen.
Na, vor allem, weil der Film halt wirklich auch von seiner Optik lebt, finde ich.
Ja, sonst ist da nicht viel da, von dem er leben kann.
Na, den Anfang, bevor sie in die Pilzdimension kommen,
ja,
habe ich eigentlich echt lustig gefunden. Also das hätte richtig so als 90s Romcom oder so funktionieren können.
Aha. Die zwei Italienischen, sie sind ja tatsächlich, also Italo-Amerikaner halt natürlich, kein Italiener, sondern sie wohnen in Brooklyn und haben halt, ja. Okay, ob sie Italiener sind, wird gar nicht aufgeklärt, glaube ich. Aber sie sind jedenfalls Mario und Luigi, also zwei italienische Vornamen, und sie sind tatsächlich Plumber, also Klempner, sagt man bei uns, ja. Gelatier. Das Business geht schlecht.
Aber bitte allein der Anfang, wo so die Kamera über diesen Wandständer schwenkt, wo einfach drei solche,
wie heißen die Dinge eigentlich?
Saugnapfteile.
Pömpel? Gute Pömpel? Frage. Ja, genau. Wo man halt Abflüsse entstopft. Wobei das stimmt nicht ganz, das ist nicht ganz der Anfang. Vielleicht haben wir noch eine Minute vorher an.
Ja, es gibt nämlich die unglaublich geile Exposition, die ich richtig, richtig nice gefunden habe, nämlich mit diesem 8-Bit oder 16-Bit Zeichentrick.
Ja, keine Ahnung, Intro, ja. Mit super Brooklyn miese Pixelgrafik, also
Brooklyn 65.000 oder 65 Millionen Jahre.
Ja. Ja, also genau.
Mir hat das echt gut gefallen. Ich habe echt einfach vom Anfang an schon Spaß gehabt und habe mir gedacht, hey, das könnte eigentlich geiler werden als befürchtet.
Okay, also der Anfang hat eins der wenigen Dinge, er erinnert uns an Mario, nämlich über die Musik. Die
Musik,
ja. Die original 1:1 umgesetzte Musik vom Spiel Super Mario Brothers. Nicht eine orchestrale Version, sondern wirklich die 1:1 die Musik. Und dann kommt ein Erzähler mit schwerem, ich glaube, New York-Akzent oder so und erklärt uns, und das ist jetzt die Prämisse, die dieser Film aufsetzt, vor 65 Millionen Jahren, als wir im Moment die Theorie haben, dass da ein Meteorit eingeschlagen hat, ja. Ob das jetzt tatsächlich dazu geführt hat, dass die Dinosaurier ausgestorben sind, ist, ich glaube, nicht 100% geklärt, aber könnte das so sein, ja. Ist ein Meteorit eingeschlagen und, oder ist es dann ein Asteroid, wie geht das genau?
Keine Ahnung.
Ein fetter Brocken ist auf die Erde. Ein Stein ist auf die Erde gefallen.
Wahrscheinlich ist das jetzt auch falsch.
Und hat nicht, ja, wahrscheinlich ist Eisen oder keine Ahnung. Und hat nicht die Dinosaurier ausgelöscht, sondern die Dinosaurier in eine andere Dimension verfrachtet. Und die Evolution von den Dinosauriern ist dann weitergelaufen, so wie bei uns in unserer Dimension die Evolution der Säugetiere weitergelaufen ist. Und anscheinend funktioniert Evolution so, je länger sie weiterläuft, desto menschlicher wird man. Und deswegen gibt es in dieser Paralleldimension Menschen, die eigentlich Dinosaurier sind oder Lizards oder whatever.
Ja, da sind sie sich selber nicht so ganz.
Was sagst du?
Die von Dinosauriern abstammen einfach. Also wir stammen von Affen ab, gehen genau davon aus, die meisten Wissenschaftler. Und die stammen halt von Dinosauriern ab.
Genau, und schauen aber sonst aus wie Menschen.
Sind haben aber noch Dinosaurier. Die Dinosaurierzungen, also diese Echsen.
Ja, und legen, glaube ich, Eier, wenn ich das richtig verstanden habe, was so angedeutet wird. Genau, ansonsten hat sich auch dort ein New York entwickelt mit damals noch existierenden World Trade Centern zum Beispiel und einer Statue of Liberty und so weiter, die aber ein bisschen runtergekommener ist, beziehungsweise kaputter ist. Warum auch immer, weil die Dinosaurier anscheinend nicht so gute Gebäudewarte sind oder so. Und aus irgendeinem Grund gibt es dann eine Royalität in New York und die Mutter, also sprich die Königin, bringt dann ihr Ei in Sicherheit in unsere Dimension und legt es dort in den 70er Jahren, also nachdem wir 65 Millionen Jahre vorher waren in Brooklyn, haben dann eben kurz erklärt bekommen in komischer Cartoon/8-Bit-Grafik, was da passiert ist mit den Dinosauriern, sind wir dann vor 20 Millionen Jahren, das wäre dann also in den 20 Jahren, in Brooklyn, das wäre dann in den 70er Jahren, dort wird dann dieses Ei abgelegt vor einem Kloster oder wo sie jedenfalls Nonnen finden können. Da drin ist dann die Daisy, wie wir später erfahren, in einem Ei wohlgemerkt.
Mit einem Steinsplitter.
Genau, und Prinzessin Daisy eben mit einem Splitter von diesem Meteorit, glaube ich. Also insofern ist das wahrscheinlich ein Kristall, der da von der Erde gefallen ist oder so, auf die Erde gefallen ist. Und in der Dinosaurier-Dimension ist jetzt dieser King Cooper, der offensichtlich ein, weiß ich nicht, der die Royalität irgendwie überrumpelt hat und sich da jetzt an die Macht gesetzt hat. Und der möchte jetzt die Dimensionen vereinen, warum auch immer. Ich glaube, er möchte sie beide übernehmen sozusagen.
Nee, ich glaube, das Problem ist, dass ihre Dimension halt so am Sterben ist. Und
ah ja, richtig.
Und außer Wüste ist dort gar nichts mehr. Wüste und eine Stadt.
Ja.
Und deswegen will er sich unsere schöne Welt holen, die
noch sauber
in den 90ern ist. Vielleicht noch nicht vom Klimawandel so bedroht war wie jetzt.
Nee, bedroht schon, aber man hat es noch nicht so gewusst oder gemerkt.
Oder ernst genommen, so wie jetzt.
So wie jetzt, ja.
Also ich meine, man nimmt es noch immer nicht ernst, aber auf jeden Fall denkt er sich, unser Planet ist im Arsch und ich hole mir den anderen Planeten, weil der ist noch nicht im Arsch.
Genau, und aus irgendeinem Grund braucht er da diesen Stein dazu und sie gehen nicht einfach, sie machen keine Invasion einfach in unsere Welt, sondern sie wollen die irgendwie, ich keine Ahnung, Dimensionen verschmelzen oder so. Ja.
Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass sie sich da allzu viel Gedanken drüber gemacht haben im Drehbuch.
Ich glaube, sie haben sich viel zu viele Gedanken gemacht, aber es ist nirgends hingelaufen. Ja. Und jedenfalls schickt er dann seine Henchmen, also den, wie heißen sie, Spike und Iggy oder irgendwie sowas.
Zwei sehr dumme Gesellen, die
genau, einer davon,
mal die falsche Frau kidnappen.
Genau, einer davon, der Fisher Stevens. Ich weiß nicht genau, wie sie merken irgendwie, sie spüren das, welche Frau sie eigentlich brauchen. Eine von den 10 Millionen Frauen, die in New York rumspaziert.
Ich glaube, sie können also von Säugetier abstammenden Menschen und von Echsen abstammenden Menschen unterscheiden. Wahrscheinlich am Geruch oder an der Körpertemperatur oder keine Ahnung.
Ah, okay, das wird Sinn machen, ja. Und sie versuchen dann eben die Daisy zu finden und am fünften Anlauf schaffen sie es dann sogar und entführen die Daisy. Und weil die aber mittlerweile den Luigi kennengelernt hat und die beiden sich aus irgendeinem Grund verliebt haben, bricht der Luigi auf und möchte sie da retten und der Mario kommt halt mit. Und so folgen sie der Daisy und den Bösewichtern in diese Paralleldimension mit den Dinosauriern rein. Und dort ist eben alles von so einem komischen Pilz überzogen. Und ich fand das... Mario spielt ja oftmals in diesem Mushroom Kingdom, ja?
Ja.
Und glaubst du, ist das so die Variante, wo jemand gesagt hat, okay, wie machen wir ein Mushroom Kingdom, aber es ist dirty und gritty und 90er Jahre.
Ich könnte mir vorstellen, das habe ich mir auch überlegt, was da die Gedanken dahinter waren, dass sie sich halt vielleicht gedacht haben, okay, Videospiele in den 90er Jahren, sprich 16-Bit am Super Nintendo, glaube ich, sie haben sich halt einfach gedacht, okay, das Videospiel versucht, quasi die Realität abzubilden, schafft es selber halt nicht besser, weil es halt nur 2D ist und 16-Bit. Und wir rückinterpretieren halt quasi das wieder in die echte Welt. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach gedacht haben, dass das Videospiel halt einfach aufgrund der technischen Einschränkungen so ausschaut, wie es ausschaut. Und dass es halt durchaus eine echte Welt darstellen könnte.
Mhm. Ja.
Natürlich sind da viele Sachen dazu interpretiert, wo ich mich halt frage, warum? Also zum Beispiel Autos oder Waffen, also Schusswaffen.
Flammenwerfer,
also das finde ich halt ein bisschen komisch, dass sie da, und gleichzeitig ist auch das, was den Film dann im Endeffekt ganz geil macht, wenn man bei dem Film von irgendwas Geilem sprechen kann, dass es einfach irgendwie Mad Max Gefährte gibt mit Oberleitungen und ohne Bremsen.
Das stimmt, ja. Also es wirkt eh voll so, als hätte sich da jemand irrsinnig viel Gedanken gemacht, dass er da ein Worldbuilding macht. Aber es ist halt so ein bisschen, irgendwann hat er mal, glaube ich, die, oder sie die falsche Abzweigung genommen. Keine Ahnung.
Ja, oder das, sie haben sich halt einfach so gedacht, ist uns wurscht. Also, ich habe so das Gefühl, dass sie früher so, also bevor Christopher Nolan mit Batman einfach zeigt hat, man kann also Comics auch ernst und real verfilmen, davor war das halt alles immer so ein bisschen silly. Die Batman-Filme waren silly, auch die von Tim Burton und die Videospielverfilmungen waren auch silly.
Ja.
Und ich glaube einfach, dass man halt einfach gesagt hat, ein Videospiel ist ein Kinderprodukt oder ein Produkt für Kinder und deswegen muss das halt irgendwie ein bisschen crazy sein.
Ja.
Und warum sie dann trotzdem sowas Düsteres gemacht haben, weiß ich eigentlich nicht. Also, wir haben es auf Deutsch geschaut. Da beschimpfen sie, glaube ich, irgendwen mal als Schlampe. Da habe ich mir schon gedacht.
Ja. Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben. Also, es kommen so Szenen vor, wie, dass jemand dem Yoshi ein Messer in den Hals rammt.
Ja.
Oder dass der Mario versucht, einer Frau die Kette zu stehlen, indem er ihr mit seinem ganzen Gesicht ins Dekolleté rein geht und dort dann versucht, diesen Klunker rauszufladern.
Also mit dem Mund halt so rauszubeißen.
Genau, mit dem Mund rauszumanövrieren irgendwie. Also, ich bin bei dir. Mich wundert ehrlicherweise, dass dieser Film mich, als ich den als Kind gesehen habe, nicht verstört hat. Weil der ist irrsinnig laut, die Leute schauen, oder vieles schaut sehr beängstigend aus in Wirklichkeit, sehr dystopisch aus.
Ja, aber es hat halt gerade diese, es ist irgendwie so wie die bisschen Kinderversion von Total Recall mit Schwarzenegger.
Ja,
der hat auch diese crazy 90s Optik, wo die Autos alle weird sind und die ganzen, alles schreit nach, ich bin eine Kulisse und trotzdem ist es irgendwie ein geiler Film.
Und ja, da gibt es so Maschinen, wo man Leute reinsteckt und dann schrumpft der Kopf.
und da frage ich mich halt auch wieder, das schaut doch nicht aus wie im Spiel und nicht mal ansatzweise.
Ja, das ich mein, ist vielleicht, ich glaube ja, sie gehen her und sagen, okay, wir suchen uns da jetzt ein paar kleinste gemeinsame Nenner und alles andere machen wir extra anders. Das Fleiß ganz anders. Also zum Beispiel die Goombas, ja. Im Spiel ist das so ein komischer Kopf mit ganz kleinen Körperchen. Und hier haben sie es genau andersrum gemacht. Sie machen einen ganz kleinen Kopf mit riesigen Körperchen.
Ja.
Und
sind das die Schwammerl im Spiel?
Ja, die Bösewichte, die was rumlaufen. Ja,
die Schwammerl mit Vampirzähnen.
Ja, genau. Und du hast halt diese Namen. Du hast eben eine Daisy, du hast einen Mario, einen Luigi, einen Cooper und einen Yoshi sogar. Aber die haben halt außer dem Namen und nicht viel mit den echten Figuren zu tun. Okay,
und dem Beruf.
Genau, ich wollte gerade sagen, die beiden Hauptfiguren noch am ehesten. Und eins, was ich dem Film, glaube ich, eins der wenigen Dinge, die ich dem Film anrechnen würde, ist, dass er mal drüber nachgedacht hat, warum die Mario Brothers Mario Brothers heißen. Weil Mario ist ja der Vorname vom Super Mario. Aber beide heißen Mario Brothers. Und im Film heißen sie halt Mario Mario und Luigi Mario. Also Mario ist auch ihr Nachname. Was ich zugegebenermaßen zumindest cool finde, dass sie sich das überlegt haben.
Was laut Wikipedia aber nicht kanonisch ist, obwohl ich mir irgendwo einbild, dass das von irgendeinem, ich habe jetzt vergessen, wie der Erfinder von Mario heißt, dass der das dann irgendwann mal sogar bestätigt hat.
Wirklich?
Aber uiuiui, ich bin da jetzt im Reich der Spekulationen und Erinnerungen und ich bin mir nicht sicher, was ich da jetzt richtig erinnere und was ich mir zusammen erfinde.
Ja.
Lieber selber Wikipedia also, fragen.
Es gab da einen Comic von Safely Endangered, den finde ich so lustig, wo eine Mutterfigur steht und dann, hey, it's the Mario Brothers und rechts stehen halt der Mario und der Luigi und sie winken so zu, hallo. Und dann sagt der Luigi, Mama, why are you never remember my name? Und dann sagt die Mama, I'm a sorry, Green Mario. Ich finde das super lustig und trifft so ganz auf den Punkt irgendwie so. Es geht alles um Mario und der Luigi ist halt auch dabei, weil es war halt der zweite Spieler. Sie haben halt einen zweiten Spieler gebraucht, also haben sie einen zweiten Mario eingebaut und der heißt halt dann irgendwie anders, auch italienisch, heißt halt dann Luigi.
Ich meine, wenn wir uns an Pokémon erinnern, da hat der Spieler als vordefinierten Namen Rot und der andere Blau.
Also. Ja, genau. Also wir haben vorher angefangen und dann haben wir es nicht fertig besprochen. Kurz die zeitliche Einordnung der Videospiele. Also wie gesagt, der Film wird so ungefähr in den 90ern, also wirklich 1990 angefangen worden sein zu drehen oder umzusetzen. Wahrscheinlich schon ein bisschen früher mit ersten Konzepten begonnen. 93 ist er dann rauskommen. Das erste Mario Brothers Spiel war von 83, aber es war noch Arcade, also sprich kein Gedanke an Nintendo Entertainment System oder so. Und das war vielleicht tatsächlich noch ein bisschen so, wie der Film jetzt sein könnte. Also da ging es wirklich um einen Klempner, oder damals war es, glaube ich, sogar noch ein oder war das in Donkey Kong? Also den ersten Auftritt hatte er in Donkey Kong, da war er sogar noch ein Zimmermann, später wurde er dann irgendwann zum Klempner. Und am Anfang ging es wirklich darum, die Rohre von einer Stadt von Ungeziefer zu befreien. Ja, da gab es Krabben und was gab es noch?
Ich glaube, so Schildkröten
und
so.
Ja. Und dann kamen die Super Mario Brothers. 85, 86, je nachdem, in welchem Land du lebst, also in Japan etwas früher, in Europa und USA etwas später, kamen die Super Mario Brothers. Und natürlich damit jetzt mit dem mit dem normalen Nintendo, Famicom, wie er in Japan hieß. Ja.
Ja.
Und ein Jahr später oder wenige Jahre später dann Super Mario Brothers 2, was für mich so ein bisschen das Unbekannteste ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals live wo gesehen habe. Aber dann Super Mario Brothers 3 war 88 beziehungsweise 90, 91 in USA und Europa. Also sprich, zu dem Zeitpunkt wird irgendwo angefangen haben, der Film gedreht zu werden. Und da war natürlich die Grafik noch NES-Grafik, 8-Bit, relativ, je nachdem, düster. Also die Levels oben sind natürlich zumindest mit strahlend blauem Hintergrund und grün für die Rohre und so weiter. Aber die Levels unten sind halt dann, kennt man in diesen Blautönen, dunkelgrau, genau.
Was vielleicht auch dazu geführt haben könnte, warum sie dann halt gesagt haben, wir machen da einen Film dazu, weil Mario einfach die Videospielbranche damals mehr oder weniger im Alleingang gerettet hat.
Richtig,
ja. Die haben sich davor einfach an die Wand gefahren mit großem Crash und man hat eigentlich gesagt, okay, das war's mit Videospielen, es gibt keine Videospiele mehr.
Genau, außerhalb von Arcaden. Also die Arcades gab's schon, wo man gespielt hat, aber eben keine zu Hause.
Es war halt einfach so mit zu vielen schrottigen Dingen, mit so Sachen wie E.T., das eh legendär ist. Also sie haben es einfach komplett an die Wand gefahren gehabt und dann ist Nintendo gekommen und hat gesagt, so, und es geht doch noch, wir leben doch noch, sind in Amerika auch mega durchgestartet, haben damit allen anderen wieder zum Aufwind verholfen und ich glaube, Super Mario Bros. Ist auch das erste Spiel, das Sidescrolling verwendet.
Ich weiß nicht, ob es das erste ist, aber es hat sicher populär gemacht, ja. Weil davor hattest du eben die Arcade-Maschinen, wo halt ein Screen war, mehr oder weniger, ja.
Und wenn es halt weiter rennst, kommst du in den nächsten Screen.
Genau.
Und so weiter und so fort. So waren die meisten Jump'n'Runs damals halt.
Mhm. Und vor allem die Rechenpower dafür hat halt auch dieser neue Chip erst bereitgestellt und solche Sachen, ja.
Und da gibt es diese sehr empfehlenswerte Doku auf Netflix, Highscore. Das sind mehrere Folgen, relativ kurz, halbe Stunde oder so, wo es halt um Videospielgeschichte geht. Und da, ich glaube, in der Folge zu Doom zeigen sie, wie wieder John Romero und sein Spätzle, ich habe gerade vergessen, wie der heißt, die halt einfach, bevor sie Doom gemacht haben, mal versucht haben, Mario nachzubauen, also zu raubkopieren quasi, um die Technik zu begreifen und dieses Sidescrolling hinzukriegen.
Aha.
Und scheinbar haben sie da relativ große Schwierigkeiten gehabt, das zu kopieren. Und zwar am PC zu kopieren damals. Das muss man auch dazu sagen.
Beziehungsweise am Computer.
Ja.
Personal Computer war es damals.
Desktop-Ding.
Ja. Im fetten grauen Kastel, ja. Ja, und 89, 90 kam dann ein Gameboy-Spiel raus. Ich glaube, das hast du, jedenfalls ich habe sehr viel gespielt, das Super Mario Land.
Ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, ob ich das je durchgespielt habe, aber was sich auf jeden Fall eingebrannt hat, ist dieser erste Endgegner, diese Sphinx, die auf und runter hüpft und Feuerbälle schießt, wo man unten durchlaufen kann.
Ja, genau. Das war erst der Auftritt Daisy und war eben quasi so eine andere Geschichte, also ein anderes Land. Da wollten sie bewusst andere Lore einführen sozusagen, genau. Und 1990, also sprich da, wo dann der Film auf jeden Fall schon in Produktion war, Super Mario World. Und das war halt, glaube ich, auch der Startschuss für die SNES, also für die 16-Bit-Ära, für die nächste Konsole von Nintendo. Und spätestens da war Super Mario auch bunt ohne Ende. Ja. Eigentlich schon mit Super Mario Bros. Also, 3, das war auch schon sehr bunt und hatte schon zum ersten Mal diese Overland-Map, wo man dann wirklich dieses Mushroom-Kingdom oder was auch immer das dann für ein Kingdom war, von oben gesehen hat, wo es mehrere Schlösser gab und eben die verschiedenen Cooperlinge oder so, die Kinder von Bowser oder wie die auch immer hießen, ja, da gab es dann schon ein bisschen sowas wie Lore.
Ich bin ja jetzt nicht unbedingt der größte Nintendo-Fan, wie man vielleicht schon mal mitbekommen haben könnte. Ich würde aber sagen, dass das eigentlich mein Lieblings-Mario-Spiel ist. Also auch, ich meine, wir haben später natürlich Super Mario 64er mega gefeiert, aber wenn zurückblickend, glaube ich, ist das wirklich mein Lieblings-Mario.
Brothers 3 oder was? Super Mario Brothers 3?
Na, das Ding's mit der World Map.
Ah, okay. Super Mario World, ja.
Ja. Und das habe ich irre, also das mag ich auch noch immer gern. Ich habe ja auch noch irgendwo da einen SNES Mini rumstehen, den ich selten anhänge.
Ah, cool, aber ja.
Das finde ich nach wie vor einfach ein geiles Teil, ein geiles Spiel.
Mhm.
Und was ich auch cool gefunden habe, war Wario Land. Ich glaube, das ist verkauft worden als Super Mario Land 3 oder so.
Mhm. Für Game Boy?
War er am Gameboy, wo du einfach Wario gespielt hast und, glaube ich, der Endgegner war dann Mario oder so, der Letzte. Das war auch ein cooles Spiel, weil es irgendwie von der Spielmechanik her ein bisschen, das hat irgendwie ein bisschen anders ausgeschaut als die anderen Mario-Spiele.
Aha, okay. Ja, und im Super Mario World von 1990 war eben erstmals Yoshi und der taucht auch im Film auf. Also sprich, sie haben offensichtlich von Super Mario World gewusst und da auch Teile adaptiert, aber es war sicher nicht der Look. Und der Yoshi selbst ist auch so ein generischer kleiner Dino, auf dem niemals geritten wird, aber er verwendet einmal seine Zunge, glaube ich, oder?
Ja.
Fiona Shaw, glaube ich, das Fußwerk zu legen, wenn man so will.
Ja. Ich finde, der war unglaublich cool gemacht.
Der war echt gut gemacht, das war aber ein Animatronic.
Hat irgendwie 500.000
ja, genau. Dollar kostet. Ist nicht teuer gewesen. Wiki. Ja, aber damals
zahlt sich aus. Ja. Definitiv eins der Highlights des Films.
Ja, genau. Richtig, also so das war, also noch um es dann zu ergänzen, 95 kam dann Mario World 2 noch raus für die SNES und 96 dann Super Mario 64 und ja, ab da war dann Mario auch wirklich etabliert und hatte dann glaube ich, 95, 96 hatte er zum ersten Mal auch so diesen Sprecher, wo er zum ersten Mal dann sowas
It's
gesagt
a
hat,
me, wie, Mario.
Ja, genau. Also sprich, ab da war dann, würde ich sagen, der Mario definitiv anders besetzt als mit Bob Hoskins. Wobei, ja. Ich muss sagen, ich fand, der Bob Hoskins war eigentlich, also der Cast war das geringste Problem, glaube ich, habe ich eh schon mal gesagt. Bob Hoskins, ich fand, das war eigentlich eine gute Umsetzung und auch John Leguizamo als Luigi.
Ich finde auch, aber ich glaube nicht, dass man es heutzutage noch machen wird.
Wie würdest du es heute circa anlegen, was denkst du?
Da gibt es eigentlich nur, also ich, für mich gibt es da nur eine Variante, nämlich Seth Rogen und Jonah Hill.
Also Jonah Hill ist Mario, oder was? Und es wird eine Stoner-Komödie.
Naja, das wird sich anbieten mit Pilz Kingdom und so weiter. Ich stelle mir das unglaublich geil vor, Seth Rogen und Jonah Hill mit schwarzen Haaren und mit so einem fetten Pornobalken einfach.
Aha.
Das ist ja schon nice.
Und sie gehen dann eigentlich eh durch ein düsteres New York, aber weil sie so auf Pilzen sind, schaut alles aus wie das Mushroom Kingdom. Ist das die Idee, die du vorstellst?
Soweit habe ich es nicht durchdacht, aber ich habe mir einfach gedacht, warum sind das nicht Seth Rogen und Jonah Hill?
Okay. Ja.
Und bei der weiblichen Besetzung tue ich mir ein bisschen schwer. Rose Byrne, oder wie auch immer man die ausspricht, die in jeder guten Komödie mitspielt, wäre natürlich ein guter Tipp. Aber wen würdest du? Würdest du Chris Hemsworth reingeben als Mario? Michael Bay's Super Mario Bros. Mit Chris Hemsworth und
was hältst du von Channing Tatum oder so? Und ich meine, Dwayne The Rock nice. Johnson geht auch immer, oder?
Channing Tatum und The Rock. Ja.
Ich glaube, es schlägt gerade durch, dass ich gestern beim Seppen Baywatch eine Minute lang geschaut habe. Zac Efron, naja.
Ja.
Also du würdest es eher reich und schön anlegen und nicht dick und
alt. Absolut. Also ich denke mir einfach, es wäre super nice, wenn das so eine Michael Bay Hochglanzproduktion wäre, die sich viel zu ernst nimmt und 3 Stunden dauert.
Wo man dann einen Snyder Cut davon bringen kann.
Mit 4 Stunden, ja.
Ja, ich weiß ja nicht, ob das so gut funktionieren wird.
Ja, oder die beiden Jungs vom Lego Movie, die könnten das sicher auch nice umsetzen.
Lord und Miller, definitiv. Ja. Also denen da, ich fand ja, von welcher Umsetzung haben sie die leider entfernt?
Von Solo.
Ja, genau, ganz genau. Die sind ja für mich, ich meine, sie haben jetzt schon lange nichts mehr gemacht, glaube ich. Aber was die eben, und Lego ist, glaube ich, auch so eine IP, wo man sieht, wie man es auch richtig machen kann. Ja,
ja, voll.
Wie man, wie soll man sagen, eben nicht das Gegenteil macht und sich auf die Kernelemente besinnt, ja, die Lego halt sind. Also eben dieses Spielerische, dieses, ich denke mir verrückte Sachen aus und Also Lego Movie war für mich eine perfekte Umsetzung einer, voll, unter Anführungszeichen, voll. IP. Lego ist keine IP, sondern Produkt in Wirklichkeit.
Ja. Und einfach so konsequent umgesetzt. Ja. So wie ich es halt so gern bei Scott Pilgrim vs. The World, wo einfach auch das Medium Comic so konsequent umgesetzt wird im Film.
Mhm.
Und naja, bei Mario haben es halt irgendwie weitere Bögen geschlagen und freier interpretiert.
Ja, genau. Weil dieses Mushroom Kingdom, sag noch.
Weil man gerade, um die Geschichte noch schnell abzuschließen, hast du die weiteren Spiele noch irgendwie gespielt? Ich überhaupt nicht. Und ich finde, also was ich von den Trailern gesehen habe und so weiter, dass es dann irgendwie auch plötzlich in unter Anführungszeichen realen Städten und so spielt, schert mich überhaupt nicht. Und mich haben auch ehrlicherweise alle Mario Karts nach Mario Kart 64 überhaupt nicht mehr geschert.
Also ich habe nicht selbst besessen, aber gespielt diverse Mario Partys.
Okay, die sind natürlich jedes Mal gut, um Freundschaften zu beenden.
Genau. Und Familien zu entzweien. Ich habe dann selber auf der Switch besagtes Mario Odyssey gespielt, wo es ein Level gibt, wenn man so will, ein Kingdom, New Donk City, was so ein bisschen eine Mischung echte Stadt und Mario-Universum ist. Was auch ein bisschen eine Schere bildet, muss man echt sagen. Ist so ein bisschen eine
Immersion Break.
Ja, Textbildschere trifft es jetzt nicht ganz, aber so Feeling-Bildschere.
Ja.
Aber es ist auch nur ein Teil und wird auch irgendwie so als besonders angesehen innerhalb des Universums, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das Spiel war jedenfalls cool. Aber sonst auch wenig. Und um nochmal zu sagen, du hast gesagt, Mario Land, weißt du nicht, ob du es ausgespielt hast? Ich weiß, dass ich als Kind nie ausgespielt habe. Da war ich nicht, waren meine Fähigkeiten nicht gut genug. Aber ich habe mich dann als Jugendlicher mal hingesetzt, wie ich den Gameboy zufällig wieder gefunden habe, der noch immer lief. Also nicht lief, sondern der noch immer funktioniert hat. Und hab mich dann bemüht, das mit 14, 15 oder so auszuspielen. Und da habe ich dann auch geschafft, ja. Also zumindest den ersten Run-Through, weil man kann sie dann nochmal durchspielen und da ist es dann schwieriger oder so. Das habe ich dann, glaube ich.
Damals hat es schon New Game Plus gegeben.
Ja.
Org.
Ja.
Org.
Genau, aber den Mario Land habe ich durchgespielt.
Oder war es nicht so, dass es dann irgendwie spielverkehrt war oder so? Dass es dann in die andere Richtung geht? Und dein Gehirn verknotet.
Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Weil dein Muscle Memory komplett irritiert ist.
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es waren einfach nur mehr Gegner oder sowas in dem Dreh. Ja, genau. Aber kehren wir vielleicht, ich glaube, vom Mushroom Kingdom sind wir abgedriftet oder von der zweiten Dimension, in die sie dann eintauchen, die besagten Mario Brothers, der Daisy nachlaufen. Sie sind dann eben in dieser komischen, wie nennen sie es, Dino-Hatten oder irgendwie, whatever, dieses Dinosaurier-Manhattan.
Andere Dimension, ja.
Ja, andere Dimension. Und die Daisy wird dann irgendwie über Umwege, sollte zum Cooper kommen und die Mario Brothers schaffen es irgendwie nicht ganz, ihr nachzukommen und erleben dann allerlei und versuchen den Stein zurückzubekommen, sind dann kurz in der Wüste und Freunden, also nicht Freunden, aber verbünden sich dann mit den komischen
Kidnappern.
Kidnappern, die mittlerweile damit sie überhaupt irgendwie die Pläne vom Cooper ausführen können, macht er sie dann auf einmal intelligent. Das geht nämlich auch
voraus evolven.
Genau. Und dann verbünden sie sich mit den Mario Brothers, um warum auch immer den Stein zurückzubekommen, der mittlerweile irgendwo anders ist, nämlich bei besagter Big Bertha.
Sie wollen einen Deal machen. Sie sagen halt, okay, ihr gebt uns den Stein und dafür kriegt ihr die Daisy und alle Parteien sind glücklich. Also argumentieren die beiden plötzlich sehr rationalen Gangster, also diese Kidnapper.
Das Lustigste ist ja, er taucht ja aus dieser Maschine auf und sagt dann irgendwie, weißt du, was die Quadratwurzel von 121.000? Die Zahl, die er dann nennt, ist falsch.
Echt? Ja. Ah, geil.
Naja.
Ah, geil.
Ja, genau. Und wie rennen dann? Ja, dann wird die Daisy eingesperrt mit dem Yoshi gemeinsam, die Frau, die Lina, also die Freundin vom King Cooper, macht dann ihr eigenes Ding. Was auch immer die genau für ihre Pläne hat.
Ich glaube, in allererster Linie will sie dem Cooper gefallen und nachdem sie sieht, dass der einfach zu sehr versessen auf die Daisy ist, macht sie halt einen Alleingang und gelangt an den Stein und will halt im Alleingang die Dimensionen verschmelzen.
Ja.
Zwischendurch erfahren wir noch, dass dieser ganze Pilz, diese Sporen, die überall rumkudeln und so ein bisschen ekelhaft sind, dass die in Wirklichkeit der Vater von der Daisy sind.
Ja, genau, richtig.
Und diese Sporen geben dann dem Luigi auch mal diese Bombe mit den Reebok-Schuhen und
Genau, Trust the Fungus. Mario. Also dieser Pilz, der die ganze Stadt überwuchert, der versucht ihnen zu helfen. Schon von ganz Anfang vom Film versucht er ihnen so eine Bombe zu geben, was auch immer zu dem Zeitpunkt die Bombe helfen soll, außer großen Schaden anzurichten. Aber der Luigi hat das von Anfang an im Gespür. Da gibt es auch so eine komische Mechanik, dass der spürt, wo sie hin müssen, die überhaupt nicht erklärt wird, auch nicht rückwirkend. Aber er sagt ihm, ich habe das im Gefühl, wir müssen da jetzt rechts abbiegen statt links. Und dann sind sie schneller, wo auch immer sie hin müssen.
Ja, das wird ja vorher noch in New York, streiten sie auch beim Autofahren, wo es fahren. Und irgendwie wird da so angedeutet, dass der Luigi halt mehr Orientierung hat. Und außerdem sieht man auch noch in New York, dass er einfach so ein Verschwörungstheoretiker ist, der an Paralleldimensionen und Dino-Menschen glaubt.
Und rechts hat damit.
Ist er offen für Pilzväter und...
Ja. Ja.
Was ich ganz cool gefunden habe, ist dieser Abschnitt, wo sie in die Wüste kommen, den wir schon erwähnt haben, weil es halt einfach irgendwie so ein bisschen der Versuch ist, diese Levelstrukturen im Film darzustellen. Sie sind in der Stadt und dann Next Level Wüste. Das finde ich eigentlich noch ein bisschen konsequenter durchsetzen können, indem es halt noch mehr Schauplätze, dann Next Level Vulkanhöhle oder so. Aber ich habe halt so den Eindruck gehabt, wie sie in den Tunnel reinfahren und dann plötzlich in der Wüste rauskommen, dass das halt so quasi der Versuch war, die Levelstruktur umzusetzen.
Definitiv, aber es war halt sehr halbherzig, weil sie sind eigentlich nur falsch abbogen oder wollten halt von wem weg. Und sobald sie dann in der Wüste sind, machen sie sich gleich wieder am Weg zurück in die Stadt, oder?
Ja.
Da passiert nicht mehr wirklich was, außer dass sie sich mit den beiden Henchmen da verbünden.
Ja.
Ja, genau. Und dann kommen sie zurück. Dann versuchen sie, den Stein zu finden bei der Big Bertha. Die Big Bertha bemerkt es zuerst, hilft ihnen dann aber doch. Da ist dann so eine halbseitige Geschichte, wo sie im Mario noch ein Küsschen gibt, bevor sie abhauen und diese komischen Stiefel.
Ich glaube, er beziert sie einfach. Er sagt ja, keine Frau kann ihm widerstehen.
Ja, richtig.
Und er beziert sie beim Tanzen. Und
und sie gibt ihm dann diese Stiefel, die eigentlich jeder kaufen kann, aber anscheinend nur sie verwendet, obwohl die eigentlich saugeil sind, weil es sind Raketensprungstiefel, whatever. Die
irgendwie super weird ausschauen mit dieser Hub-Hydraulik.
Ja, und ich weiß nicht, ob sie springen oder herumfliegen, weil sie hängen so oder so an irgendwelchen Drahtseilen, wenn man jetzt aus filmtechnischer Sicht spricht. Die haben übrigens den Namen von diesen Stampfern, die immer so von der Decke fallen, ja, die Womps, die dich normalerweise erschlagen. Also auch da so Name-Dropping einfach. Und die Bullet Bills oder wie die heißen, diese komischen Projektile, die in Mario immer herumfliegen und dich halt töten, die verwendet man, um mit diesen Stiefeln herumzuspringen. Also das ist sozusagen die Munition oder der Antrieb für diese Stiefel. Also auch hier so Name-Dropping reingestreut. Hey, willst du noch? Kennst du das?
Ja.
Aber ganz anders verwendet als in den Spielen.
Irgendwie Fanservice gone wrong, completely irgendwie.
Ja, ja. Letzten Endes kommt dann halt unser Finale, wo Mario mit der Crew flieht und Luigi mit der Daisy flieht und King Koopa ihnen nach und es kommt dann zu so einem Showdown auf einer, weiß ich nicht, auf einer
Baustelle.
Gangway, Baustelle, whatever.
Achso, du meinst noch in der Mario, in der Pilzwelt.
Ja, in der Pilzwelt, genau, wo sie dann, wo der King Koopa hat dann eine De-Evolution Gun, irgendwie Devo oder so ähnlich, wo er quasi Leute zurück evolutionieren kann, also sprich, wenn man sie lang genug auf jemanden richtet, dann wieder zu Urschleim oder halt eben zu einem Affen oder einem Dinosaurier, je nachdem, auf wen man sie richtet. Und mit denen versucht er sie dann eben abzuschließen. Aber jetzt kann endlich der Luigi seinen Instinkten trauen und dreht, oder war es dann der Mario sogar, dreht diese Bob-Omb auf.
Nein, Luigi. Luigi, glaube ich, was.
Eine der wenigen Dinge, die so funktioniert wie im Spiel, also so eine kleine Bombe, die dann auf zwei kleinen Beinen herumrennt, irrsinnig lang, weil zuerst glauben sie, das ging nach hinten los, die stürzt einfach ab, aber sie geht einfach immer weiter, eigentlich wie eine Duracell-Batterie in Wirklichkeit. Und geht dann eben sogar die Wand wieder hoch und dann eben unten an dieser Gangway entlang. Wir sehen dann, sie hat Reebok-Schuhe an, was eben einer der wenigen Witze war, der bei mir hängen geblieben ist als Kind. Und sprengt dann den Cooper quasi von unten nach oben und der landet dann in irgendeinem komischen, ich weiß nicht, ich kenne das irgendwie aus so Eisengießer
Star Wars Fabriken. Episode 3.
Ja, genau. Und sowas liegt er dann rum und dann richten sich aber die De-Evo-Gun auf ihn und dann wieder zuerst zu einem, ganz kurz wieder zu einem Bowser-ähnlichen Dinosaurier, also so Tyrannosaurus Rex, sagt er, ist sein Vorfahre, und zerfließt dann in Schleim und das war's.
Sagt er nicht vorher auch noch irgendwie so, sagen sie nicht nochmal irgendwie so, see you later, Alligator oder so?
Ja, es kann gut sein, es sind die 90er.
Ich glaube, sie sagen es nochmal und das habe ich nämlich spannend gefunden, dass sie das nicht übersetzt haben im Deutschen, dass sie da echt den englischen Spruch verwendet haben.
Ah, okay.
Sonst wäre das sicher bei uns auch nicht so ein kultiger Spruch, wenn sie das übersetzt hätten.
Du glaubst, das ist die, warum wir sie kennen überhaupt?
Ich glaube schon, ja. Also ich glaube, wenn das halt übersetzt worden wäre, dann würde man halt den Spruch auf Englisch nicht so kennen, wie man kennen. Und der ist doch bei uns auch ein bisschen ein Meme, oder? Im Prinzip.
Ja, ich kenne es halt von dem Rocksong, ja. Aber es ja, passt jedenfalls als 90er One-Liner da rein. Der Film ist so weird und er ist sowas von, ich weiß nicht, für mich ist Mario immer, also kurz noch die Handlung fertig erzählen, der Bowser ist dann tot, sie können diesen komischen Meteoriten da wieder normal verwenden, um halt das nur als Dimensionentor zu verwenden. Die Daisy hat jetzt quasi die Macht zurück, ihr Vater ist auch wieder
aus
da.
Aus irgendeinem random Grund kann nur sie den Meteoriten bedienen.
Ja, und die Mario Brothers können ihre eigene Dimension zurück und die, also da genau stimmt, der Koopa war ja kurz in unserer Dimension, wird dann aber wieder zurückgesogen von der Daisy, der ihr größter Erzfeind, der Schiaparelli oder wie er heißt, der das große Plumbing-Business hat und immer vor ihnen bei den Baustellen ist, ist jetzt ein Schimpanse, alle finden das lustig und applaudieren. Und alles ist wieder back to normal, bis Cliffhanger-mäßig die Daisy wieder auftaucht und sagt, hey, ihr werdet es nicht glauben. Und dann
schaut sie halt wieder so Mad Max mit Patronengurt und ja. Biffen in der Hand.
Ja, und das ist, also das wollte ich eigentlich sagen, für mich ist das halt, für mich ist Mario das Spiel eigentlich wie ein Märchen. Ja, du hast ein Zauber-Kingdom und da sind Zauberwesen, die rumfliegen und eine große böse Echse, die der Bösewicht ist, wie halt sonst die böse Hexe im Märchen der Bösewicht ist. Und hier hast du einfach eine Dystopie.
Die Damsel in Distress.
Ja, genau. Also der Teil passt ja eh noch, die Damsel in Distress, aber der ganze Look, der ganze Feel ist halt dystopischer Sci-Fi-Noir-Thriller irgendwie.
90s.
Überhaupt nicht für Kinder. Also wie gesagt, ich wundere mich bis heute, dass ich von dem Film nicht irgendwie scarred for life worden bin.
Aber ich denke mir halt, also ich könnte mir vorstellen, dass der Film so für 8-9-Jährige gut funktioniert, so wie Star Wars Episode 1 für 8-9-Jährige gut funktioniert.
Ja, aber er ist halt schon zappbedüster. Der ist halt echt beängstigend.
Aber ich finde, dass er so düster ist. Ich finde ihn eigentlich total quietschbunt.
Aber er ist laut.
Mit diesen schrillen Neon-Latex-Outfits und so weiter.
Ja, aber ist das für Kinder auch erkennbar als lustig? Mir kommt vor, das ist sehr, ich weiß nicht.
Vielleicht. Ich glaube schon, weil er glaube ich, genug Mickey-Mousing drin hat und genug wir stolpern herum und machen lustige Schmähs dabei und schauen komisch Momente.
Aber alles sprüht Funken. Also mir kommt vor, das Production-Design, die oberste Prämisse war, es muss Funken sprühen.
Ja, aber auch so liebevoll konsequent einfach. Alles sprüht einfach Funken, because why not?
Ja. Und die Dialoge sind halt auch super mies. Also wie sie da am Anfang dieses Date haben, die Daisy und der Luigi und der Mario und die Daniela, oder wie heißt sie, Daniela?
Wo ich mich halt auch frage, warum sie die nicht einfach Peach genannt haben.
Ja, wäre lustiger gewesen, gell, dass die beide quasi eine Prinzessin haben, die sie...
Na, dass sie da halt nicht einfach genamedroppt haben.
Ja, das wäre ihnen voll zuzutrauen, weil es gibt zum Beispiel einen Toad, also einen Pilz, wir kennen ja den Toad, das kleine Schwammerl, und das ist halt in dem Fall ein Straßenmusiker, der dann eben auch de-evolutioniert wird zu einem Goomba. Aber er heißt halt Toad, ja, damit das vorkommt, whatever.
Ja, und das kommt halt oft, dass sie einfach irgendwelche Namen aus Mario irgendwo reinschmeißen und ihr eigenes Ding damit machen.
Dann haben sie einen furchtbaren Handshake, haben sie auch noch, der überhaupt kann.
Ja,
muss einfach nur ihre Finger verschränken und dann irgendwie wackeln. Alles furchtbar, ja. Ich weiß nicht. Du hattest Spaß dabei, ich fand den
ich ziemlich mies. Voll lustig, also ich habe ihn wirklich, wirklich genossen. Also
unironisch
auf eine sehr
sozusagen.
Schrecklich schöne Art, wie einen, ich will nicht sagen wie ein Autounfall, nein, aber ich habe ihn ehrlicherweise auch viel, viel schlimmer befürchtet.
Okay.
Es ist einfach edelster Hochglanz-Trash.
Ich hatte das Gegenteil. Ich dachte, er wird eigentlich eh ganz lustig, so wie ich ihn in Erinnerung habe, aber ich fand ihn dann ziemlich mies. Also wirklich einfach nur schlecht gemacht. Also nicht gemacht, das stimmt nicht. Also das Drehbuch ist einfach Schas und so viele Details passen nicht. Und also zum Beispiel, sie haben permanent, in dieser Stadt sind permanent Autounfälle. Ja. Was ja zum Beispiel in Blues Brothers super lustig ist, dass da 100.000 Autos ineinander fahren, aber hier ziehen sie es einfach durch mit einer versteinerten Miene. Niemand findet das irgendwie, also mir kommt vor, es wird nicht für einen Gag gespielt, sondern als Worldbuilding.
Ich meine, wenn wir das jetzt ganz ernst nehmen, irgendwo ist gestanden, dass die Regisseurin, das eigentlich als Vorgeschichte zu Mario, zu Mario-Spielen sehen wollten. Man könnte natürlich argumentieren, dass in Mario keine Autos vorkommen. Das stimmt auch nicht, Mario Kart. Aber in den klassischen Mario-Spielen, weil die in dieser Welt halt einfach keine Autos bauen können und irgendwann lassen sie es halt dann oder so.
Also die Idee, die du jetzt hast, ist, okay, jetzt kommt die Daisy an die Macht und macht alles schön und wird alles los, was eh nicht funktioniert, zum Beispiel Autos und...
Vielleicht, ja.
Okay.
Und bitte, die Polizeiautos sind doch nur geil, mit der Schaufel vorn drauf und mit dem, wie beim Flugzeugträger, so ein Kabel, damit sie bremsen.
Ja, und Autodrom, Oberleitung und so.
Die Oberleitungen. Warum haben die Autos Oberleitungen? Ich meine, irgendwann fällt mal irgendein Böser auf so ein Stromteil, wo halt die Oberleitungen anknüpfen. Aber es ist so random einfach. Aber ich finde es geil. Ich finde es wirklich geil. Ich hätte da gern so ein Production-Skizzenbuch mit Concept Arts und so weiter.
Ja, das wäre vielleicht noch interessanter als der Film selbst, ja.
Und was man, ich glaube, wir können die Handlung lassen, oder? Wir können dann.
Wir haben es, glaube ich, fertig erzählt und viel mehr ist erinnert, ja.
Und man muss halt sagen, es hat auch eine lange Tradition schlechter Videospielverfilmungen ausgelöst.
Das trifft's, ja.
Ich habe jetzt ein bisschen überlegt, was für Videospielverfilmungen gibt es. Ich droppe erstmal ein paar Namen, so wie Doom oder Max Payne oder Hitman, Pokémon und natürlich Uwe Boll nicht zu vergessen, mit Alone in the Dark.
Resident Evil.
Resident Evil. Und ich finde halt, bei allen denen, die ich kenne, gibt es zwei, die brauchbar sind. Eine ist sehr gut und die andere ist gut als Umsetzung von dem, was sie sein will, ansonsten nicht gut. Und zwar, das eine ist natürlich Silent Hill. Mhm. Den finde ich einfach fantastisch. Mhm. Auch als Horrorfilm, das ist nicht nur als Videospielverfilmung. Mhm. Und das andere ist Postal von Uwe Boll.
Oh Gott.
Der setzt einfach das, was das Spiel ist, nämlich völlig absurd und krank, macht der Film halbwegs gut nach. Und es ist noch immer kein guter Film, auf keinen Fall. Also erst aus filmtechnischer Sicht. Aber als Umsetzung des Spiels finde ich den Film durchaus brauchbar.
Hm. 90er Jahre gab es ja dann noch sowas in Mortal Kombat, wenn du dich erinnern kannst.
Den ich leider auch noch nicht gesehen habe, über den ich eigentlich auch schon mal gern sprechen würde.
Naja, nehmen wir uns den mal vor. Ja. Der hat halt den ikonischen Soundtrack, der ist halt schon... Ich bin ja gespannt, wie der neue Mortal Kombat wird, ob der jemals diesen Mortal Kombat-Schrei und den Soundtrack irgendwie
einbauen wird. Ja, wahrscheinlich ist er im Abspann.
Ja.
Apropos Abspann, Super Mario Bros. Abspann von Roxette, das Lied.
Aha. Ja, ich glaube,
in den 90ern halt auch.
Ich war da nicht sogar Megadeth oder so auf dem Soundtrack drauf. Der hatte, glaube ich, einen sehr interessanten, wie sagt man da dazu? Also viele Lieder, zum Beispiel Marky Mark and the Funky Bunch auch. Also der ist sehr 90er.
Ja, es waren coole Lieder drauf. Also der Soundtrack hat mir echt gut gefallen, sowohl die Lieder als auch die alten Silvestri-Stücke. Mhm. Also wir haben ja auch schon mal drüber geredet, ob wir nicht mal eine Podcast-Folge machen zu Filmen, wo der Soundtrack besser ist als der Film. Aha. Könnte man sich da gleich dazu notieren.
Ja, passt. Ja.
Ja, ich habe die Woche auch einen sehr coolen Film gesehen. Wollte ich an der Stelle einfach auch mal erwähnen, nämlich The Duke of Burgundy. Würde ich sehr empfehlen.
Okay.
Habe ich geschaut, nachdem sie bei Rocket Beans drüber im Schocktober durchtun. Ich bin ein bisschen spät für den Schocktober, aber okay. Ja. Und ich wollte eigentlich sagen, ich habe die Woche einen coolen Film gesehen, aber wir haben über den anderen geredet.
Sorry, ja. Wirst du jetzt jedes Jahr den Mario Day feiern mit diesem Film?
Nein. Okay. Weil ich. Wobei, um.
Weil
um,
dein Leben was wert ist.
Um meine. auch. Um meine Liebe zu Nintendo vielleicht noch ein bisschen zu verstärken, könnte ich ja sagen, dass der Film eigentlich gut das repräsentiert, was ich in Nintendo sehe.
Eine Dystopie.
Keine Dystopie, sondern einfach ein Schaß.
Ja, ich glaube, da werden viele Leute nicht d'accord gehen mit dieser Interpretation. Und ich finde, gerade die Mario-Spiele sind auch einfach gute Spiele.
Also was mich an Nintendo stört, sind ja eigentlich auch nicht die wenigen guten IPs von ihnen, sondern dass sie sich hinstellen, Controller machen, die einfach meistens komplett für den Arsch sind und halt einfach nur, damit sie einen innovativen Controller haben, halt wieder irgendwas Neues, Absurdes einführen, das dann als das Geilste der Welt verkaufen, was es einfach nicht ist. Also seit dem Super Nintendo, finde ich, hat Nintendo keinen gescheiten Controller mehr gemacht. Der für den 64er ist ein Verbrechen. Dann GameCube habe ich ehrlicherweise nie gespielt, aber
der hat aber anscheinend gute Controller. Ich habe letztens was gehört, ja, dass zum Beispiel die Schultertasten eine zusätzliche Aktivierung haben, ganz am Ende.
Ja, toll, aber nachdem die PlayStation einfach eingeführt hat, wie ein Controller ausschauen muss, muss Nintendo nicht irgendwie vorher noch so einen 64er-Schaß machen oder dann mit der, war das die Wii, mit der Fernbedienung? Mhm. Ich meine, als Casual Game Rabbit, wie spritzt Tomatensaft in der Gegend rum, Spiel war es eh okay. So als Partykonsole, aber ich finde, sie verkaufen sich halt immer so, als würden sie die geilsten Sachen machen und das machen sie halt einfach nicht, finde ich. Und sie erlauben sich halt nebenbei einfach auch Dreistigkeiten, wo ich finde, dass man die Firma nicht so abfeiern sollte. Also zum Beispiel halt, indem sie YouTuber voll abstrafen oder indem sie sich auf die Bühne stellen und sagen, ja, die Wii U, wir haben jetzt leider noch keine geilen Spiele, aber gebt's uns einfach noch ein Jahr, vielleicht wird's dann noch. Wo sind die Leute, warum sagt das bei Cyberpunk niemand? In einem Jahr wird das geilste Spiel der Welt sein. Und die Nintendo-Fans sind einfach super, super
Cyberpunk
treu.
Cyberpunk haben sie auch oft genug verschoben, muss man schon sagen. Und sehr lange verschoben.
Stimmt, ja. Aber
aber ich glaube auch, dass Nintendo, weil du gesagt hast, sie schauen so auf ihre IPs und strafen alle ab, die es verwenden. Ich glaube, Mario ist der Grund dafür. Also Super Mario Brothers, der Film.
Kann
die
sein.
Da jetzt ein gebranntes Kind. Die haben gesehen, okay, so kann man eine IP auch gegen die Wand fahren. Sowas wollen wir uns nie wieder geben und haben jetzt seither keine Realverfilmungen mehr erlaubt oder so.
Kann natürlich wirklich sein.
Wer weiß.
Gut. Naja. Aber auf jeden Fall, ich verzeih dir, ich habe nämlich wirklich Spaß dran gehabt. Und
na, immerhin. Ja. Immerhin. You're welcome, yo. Aber ich glaube, für heute können wir einen Deckel drauf machen, oder? Oder ein, was macht man auf ein Rohr? Ein Klodeckel?
So eine Box mit Fragezeichen können wir.
Ein Pömpel drauf machen, ja. Und ja. Eine Box mit Fragezeichen. Alles, genau. Das war's für heute. Wenn ihr diesen Film auch gesehen habt, ihn gemocht habt, ihn gehasst habt, wenn ihr euren Mario Day gefeiert habt, lasst uns wissen, wie. Wir würden uns sehr freuen über Zuschriften, natürlich Fragen, Feedback aller Art sehr gern gesehen. Schreibt uns eine Mail, eskapoden@kinofilme.com, Kommentar auf der Website, kinofilme.com/eskapoden. Wir sind auch auf Twitter, @eskapoden. Und natürlich die bekannten Plattformen, Apple Podcasts, Spotify, dort könnt ihr uns abonnieren und wo es möglich ist, reviewen, über den RSS-Feed natürlich genauso. Wir würden uns über alles einfach freuen, natürlich auch über persönliche Weiterempfehlungen an Freundinnen und Freunde. Jo, wenn man jetzt dich ganz konkret anschreiben will auf Twitter, wie findet man dich da?
@WhiteRabbit360.
Wunderbar, ich bin @Mojack, Mojack mit einem C wie Cäsar am Ende. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und hoffen, dass es euch gut geht und wünschen euch alles Gute. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.